Ihr hört Comic Review. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal in dieser Ausgabe soll es wieder um Saga gehen. Wieder, ja, weil wir haben bereits in dem neuen Format Hunting Down Comics Ausgabe 0 dieses wunderschöne Buch besprochen. Dort relativ spoilerfrei, also einfach mal rübergehen. Es ist entsprechend verlinkt im Blogbeitrag zu diesem Podcast auf comicreview.de. Und ansonsten, wenn ihr Saga kennt und vielleicht wie ich am Anfang, ich hatte es ja schon in Hunting Down Comics gesagt, nicht so 100% von diesem Buch überzeugt wart oder seid, dann hört hier nochmal rein und ihr werdet sehen, das Bild ändert sich. Nochmal vorweg, ich bin ein großer Fan von Brian K. Vaughan und wer einen groben Überblick haben will, was Brian K. Vaughan alles sonst noch so geschrieben hat, der wird natürlich mit der Cross-Cult-Ausgabe wiederum seine helle Freude haben, denn dort gibt es ganz am Ende noch einmal so eine Auflistung seines Schaffens und Tuns. Sehr interessant. Selbst ich als Brian K. Vaughan-Fan, der fast alles von ihm hat, hat da noch den ein oder anderen kleinen Tipp bekommen, der gar nicht so offensichtlich gewesen war. Noch einmal zurück. Das Schöne, ich hatte es ja schon bei Hunting Down Comics erzählt, ist, Cross-Cult gibt sich hier verdammt viel Mühe mit diesem Buch. Ich habe die zweite Ausgabe vorliegen, wieder wunderschön Hardcover für 22 Euro. Die 6 Ausgaben von Saga hier wunderschön gebunden, also Heft 7 bis Heft 12. Aber allein das wäre noch nicht genug, denn hier hat sich anscheinend Cross-Cult wirklich einen Kopf gemacht, wie drucke ich dieses Buch, was für Papier nehme ich, denn wenn man es aufschlägt, fällt einem relativ schnell auf. Es ist auf der einen Seite ein relativ glänzendes Papier, aber fasst man es an und das ist halt das Schöne am Buch, deswegen ziehe ich jede Buchausgabe, jeder Digitalkopie vor. Es ist nicht dieses Hochglanzpapier, was wir von den Superheldengeschichten oder Marvel-Geschichten generell kennen, sondern es ist ein eher so Richtung matt, leicht raues Papier und trotzdem mit diesem frischen, mit diesem neuen Look versehen, einfach grandios. Also wer dieses Papier ausgesucht hat, Hut ab, passt wirklich sehr gut zum Artwork dieses Buches. Ich hatte ja gesagt, am Anfang hat mich Band 1 nicht so recht überzeugt. Ich habe ihn mittlerweile zum zweiten Mal gelesen. Auch da muss ich sagen, Brian K. Vaughan ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Also man ist sofort in dieser Geschichte drinne. Gerade auch dieses Element, das Kind erzählt das, quasi wir als Stimme aus dem Off, ist auch in diesem Buch wieder gegeben. Aber irgendwas hat mir gefehlt, irgendwas fand ich nicht ganz so faszinierend wie etwa bei Why the Last Man. Das hat sich dann in Band 2 relativ schnell gewandelt. Ich weiß nicht, ob man das an der Art des Erzählens, an der Geschichtenstruktur in meinen Augen nochmal was geändert hat, was mich so ein bisschen an Band 1, ich habe es dann beim zweiten Mal lesen, vielleicht für mich nochmal ein bisschen geklärt, ein bisschen gestört hat, sind zum Beispiel auch diese Figuren, die als Kopf einen Monitor tragen, die sind irgendwie, die passen für mich nicht so richtig rein. Hingegen die beiden Hauptfiguren, Alana und Marco, sind in Band 1 schon unheimlich sympathisch und auch der Babysitter, der Geist, der halbe Geist, könnte man fast sagen, ist grandios ausgearbeitet und auch die ganzen Side-Charaktere sind toll gemacht und das greift Band 2, also Heft 7 bis Heft 12 hier nochmal grandios auf. Und ich glaube, hier werden noch einmal die Stärken herausgekitzelt dieses Buches. Denn, das muss ich sagen, nachdem ich Band 2 gelesen habe, bin ich ganz und gar in dieser Welt versunken. Ich finde zwar immer noch, okay, Why the Last Man ist so eine Messlatte, die nochmal um einiges höher liegt. Einiges höher ist natürlich auch, wir reden hier von dem letzten Zehntel bis zur grandiosen Geschichte. Es ist trotzdem irgendwie vielleicht eine Geschichte, mit der man über die Zeit halt warm werden muss. Vielleicht auch, das ist ein kleiner Tipp, wenn ihr die Saga noch überhaupt nicht kennt und euch mutig einfach mal in diese Handlung hier reingestürzt habt, dann kauft euch am besten gleich Band 1 und 2, macht sich unheimlich gut im Bücherregal und sieht halt toll aus. Und das ist halt ein Merkmal von Cross-Cult, dass die wirklich extrem viel Liebe in die Aufbereitung ihrer Bücher stecken und das merkt man diesen Büchern an. Dann gleich in einem Rutsch lesen, denn das kann man relativ gut, denn es liest sich sehr flüssig, es ist nicht stockig, es ist nicht sehr aufgeladen an Text. es erzählt halt eine Geschichte. Ich würde fast sagen, entgegen meinem üblichen Faible für Brian Kevorn ist hier sicherlich das, was über die Bilder transportiert wird, zu 60% gegeben und der Rest ist halt Text. Na gut, die Bilder sind natürlich auch in gewisser Weise sicherlich nach den Vorgaben von Brian Kevorn konstruiert oder beziehungsweise der Fokus wird entsprechend gelenkt, aber Fiona Staples leistet hier grandiose Arbeit. Ich muss ja zugeben, erst auf den zweiten Blick, also in Vorbereitung zu Hunting Down Comics, der Pilotfolge und Helge, der mich darauf hingewiesen hatte, dass er so extrem angetan von dem Artwork ist, ist es mir beim zweiten Lesen auch erst so richtig bewusst geworden, wie stark, wie ausdrucksstark dieses Artwork ist. Und das setzt sich halt ungebrochen fort. Es flacht nicht irgendwie ab. Und es ist diese grandiose Mischung, wie Helge schon in unserem Podcast gesagt hatte, dieses auf der einen Seite sehr detailreich, was Mimik, was Gestik, was Haltung, Körpersprache angeht. Auf der anderen Seite auch so diese Mischung aus relativ einfachen Hintergründen, aber eben nicht einfach im Sinne von ganz glatt und flächig, sondern halt trotzdem mit einem Leben, einer Dynamik versehen, die ihresgleichen sucht. Und das ist wirklich ein Merkmal von Fiona Staples, die das ganz großartig macht. Wieder der Tipp, wenn ihr noch mehr zu über Fiona Staples wissen wollt, dann Coscult Band 1 zu Saga. Dort ist noch einmal ein tolles Interview oder eine tolle Vorstellung der Künstlerin zu sehen, was wie in diesem Band zu Brian Kevorn diesen Band halt nochmal in sich so ein bisschen abrundet. Schön wäre es vielleicht hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr Bonusmaterial, aber das ist sicherlich dann auch ein Problem, dass der Crosscult Verlag vielleicht nicht alles so bekommt. Ich fände mal Skizzen gerade so im Entwurfsstadium des Artworks ganz nett. Hier im Anhang, das vorweg, gibt es ein paar Variant-Cover, die ebenfalls von Fiona Staples gemacht sind, denn eins müssen wir mal festhalten, dass alles, was an Cover-Artwork hier zu Saga gemacht worden ist, ist einfach ein Traum, wenn man sich das anschaut. Das sieht halt stellenweise aus wie ganz, ganz große Kunst in Acryl gezeichnet mit einer Tiefe, obwohl die Farben, also Farben sind in Verwendung der Farben Acryl, Wasserfarben halt manchmal so ein bisschen variiert, hat man hier ein ganz, ganz tolles Bild. Und das ist auch eine zweite Stärke eben dieses Buches, dass Brian Kevorn sich mit Fiona Staples wirklich eine kolossale Künstlerin ins Boot geholt hat. Denn schaut man sich den Verlauf dieser Geschichte an. Hier wird nochmal so ein Blick zurück in Band 2 gesetzt. Also wie haben sich Alana und Marco kennengelernt? Und natürlich ist das schon geraume Zeit her. Und schaut man sich dann Alana genau an, merkt man, okay, es ist der gleiche Charakter. Aber die Künstlerin schafft es eben mit weniger Ecken, weniger Gesichtskontur sozusagen, einen jüngeren Charakter zu schaffen, wo man das Gefühl hat, das ist ein Mädchen, das ist noch jung, das ist noch unerfahren, das ist noch im Prozess, sich selbst zu finden, seine große Liebe oder ihre große Liebe, und das ist es ja auch, das Buch. Also hier sieht man, wie kommt Alana und Marco zusammen und wie kam es überhaupt dazu, dass sie ihm zur Flucht verholfen hat, und das finde ich grandios aufbereitet. Gerade dieses, das beherrscht meiner Sicht nach Brian Kevorn perfekt, dieses, ich erzähle eine Geschichte und ich springe etwas vor und ich springe etwas zurück und ich erzähle bestimmte Fragmente einfach nur so, die sich dann erst, wenn man alle Bücher, alle Ausgaben dann eigen nennt, wie ein großes Puzzleteil zusammenfügen. Und zunächst dachte ich ja auch so ein bisschen, diese Erzählstruktur, dass Brian Kevorn eben hier das Kind der beiden von Alana und Marco sprechen lässt und sagt, zum einen, wie es seine Eltern quasi so rückblickend beobachtet, wie es sie als Stimme aus dem Off begleitet, könnte ein Problem werden, wenn man weiß, okay, dem Kind passiert de facto nichts, weil es erzählt halt irgendwann diese Geschichte, und trotzdem bleibt es spannend, es bleibt gerade mit so Kleinigkeiten, die gerade auch im Kontext von dem, was Crosscult hinten an Interview beziehungsweise an über Brian Kevorn erzählt, so deutlich. Also da fällt irgendwann der Bauchnabel des Neugeborenen ab und Alana, ich will nicht sagen tickt aus, aber ist dann doch sehr verunsichert, und der Vater von Marco greift sie wieder auf und sagt, das ist vollkommen natürlich, und das sind so Sachen, die man als neu gewordener Vater sicherlich auch mitbekommt, und liest man das, dann kriegt man auch mit, dass eben im Rahmen von Brian Kevorns ersten Kind quasi auch dieses Comic entstanden ist, und man merkt, hier hat der Autor halt viel auch vielleicht von seinen eigenen Erfahrungen so mit einfließen lassen. Und auch dieses typische, die Schwiegereltern tauchen mit auf und finden natürlich, weil zwei unterschiedliche Kulturstämme, sage ich jetzt mal, Aufeinandertreffen ihre Schwiegertochter nicht so berauschen und dann kommen sie trotzdem zueinander. Und hier wird eine ganz warme, nicht sentimentale, aber eine sehr ergreifende Geschichte erzählt, die man an dieser Stelle fast gar nicht vermutet hätte. Es ist ja ein Science-Fiction-Epos, will ich es mal so nennen. Und trotzdem schafft man es hier, warme Momente einzubauen, die wirklich herzergreifend sind, die zeigen, wie toll dieses Buch konstruiert worden ist. Gleichzeitig wird natürlich auch diese ganze Fluchtgeschichte weiter vorangetrieben. Wir sehen, dass Marco die eine oder andere Problematik zu bewältigen hat mit der Kämpferin seiner Mutter an ihrer Seite. Diesmal tauchen diese Bildschirmköpfe etwas weniger auf, was mir ein bisschen entgegenkommt. Und trotzdem tauchen sie auf und werden erzählt. Es wird auch ein Blick auf den Kriegsschauplatz geworfen. Es wird gezeigt, wie hart, wie realistisch dieser Krieg dargestellt wird und wie gerade kleine Hilfsbereite, ich sage jetzt mal das gemeine Fußvolk, bestraft dafür werden, dass sie eben versuchen, irgendwie dieser ganzen Geschichte zu entkommen, beziehungsweise ihr Heil im Dienste für das Volk suchen, weil sie einfach nur größere Pläne haben, die dann relativ schnell abrupt beendet werden. Gleichzeitig werden ganz neue Facetten des Kopfgeldjägers gezeigt und man ist in diesem Buch halt wirklich verleitet zu sagen, also das habe ich jetzt nicht kommen sehen, hier werden halt Facetten eines Charakters plötzlich aufgezeigt, die nicht einfach mal eben so erwartet worden wären, also da wird die warme Seite des Kopfgeldjägers gezeigt und nicht alles ist so, wie es vielleicht am Ende von Band 1 erscheint und trotzdem ist es halt nicht so dem Leser zugeschrieben, sondern es ist halt eine Geschichte, die sich langsam entwickelt, die ihre Stärken über die Zeit ausspielt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dieses Buch mit Auszeichnung förmlich wahrscheinlich im Laufe der Zeit immer noch mehr überhäuft wird. Bei Erscheinen des zweiten Buchs bei CrossCult waren es immerhin schon 3 Eisner Awards, 6 Harvey Awards und ein Hugo Award. Eine ganze Menge Auszeichnungen für ein Buch. Und wenn man es ganz flaps zusammenfassen möchte, ist es ein Buch 6 Gewalt und gute Laune. Es sind viele Kämpfe dabei, also es ist Krieg, wir befinden uns im Krieg und es wird auch das Zwischenmenschliche gezeigt. Und wie Helge bei Huntingdown Comics schon gesagt hatte, manchmal auf eine Art, die vielleicht, warum sie in Amerika durchgeht, ist mir nicht so ganz klar, weil die sind dann doch relativ sehr Brüder, aber es ist fast etwas pornografisch. Also schaut man sich manchmal so ein bisschen dieses Mindsetting, will ich es mal nennen, also die Gedankenwelt der Figuren mit dem Bildschirm auf dem Kopf an, dann sieht man dann bestimmte Sachen, die man einfach an dieser Stelle nicht erwartet hätte oder auch andere Figuren auf fremden Planeten, wie Helge schon gesagt hat, die dann plötzlich mit extrem großen Genitalien dort rumlaufen und wo Marco seine Mutter quasi davor bewahren will, eben diese Obszönitäten zu sehen. Toll gemacht, passt toll und gleichzeitig fasst man wieder diese Geschichte auf und sieht die Motivation hinter unseren Flüchtigen. Man sieht die Verfolger, die versuchen eben den Flüchtigen auf die Fersen zu kommen und da wird eben dann dieses rückblickende Element, als Alana noch quasi Wache auf einem Planeten, also Marco bewacht hatte, eben einen Schundroman liest, der im Subkontext doch irgendwie eine revolutionäre Botschaft enthält und die Verfolger gehen zum Autor und passiert einiges. Und ganz, ganz toll. Und bei mir war es so, also ich hatte fast Lust, direkt weiterzulesen, als ich mit Band 2 durch war. Band 3 steht auch unmittelbar in den Startlöchern bei CrossCult. Also es dauert nicht mehr lang, dann ist der Nachschub gesichert und auch dann werde ich wieder auf die Geschichte eingehen. Denn so viele geniale Ideen, gerade auch dieses Baumraumschiff, das dann dem Fötus, der sich da im Raum plötzlich ausbreitet, entkommen will, wie man dort wegkommt, ist einfach irgendwie typisch Marco, flapsig, einfach und trotzdem auf eine sehr sympathische Art und Weise gelöst. Was auch toll ist, die Art und Weise, wie herangegangen wird, hier werden halt diese unterschiedlichen Lokalitäten betrachtet und man sieht, wie toll Fiona Staples hier dieses Artwork in diese konkrete Szene hineinarbeitet, wie die Farbpalette eben zum einen zum Raumschiff in diesem schönen grünen Baumraumschiff schön grün gehalten wird, dann auf dem Planeten, der dann halt sehr öde ist, jeden Moment explodiert und auch bestimmte Szenen, die einfach einen gewissen visuellen Eindruck hinterlassen, sind wahrscheinlich nicht so einprägsam gewesen oder wäre nicht so einprägsam gewesen, wenn Fiona Staples das nicht gezeichnet hätte. Ich bin überrascht, wie viele unterschiedliche neue Figuren hier eingefügt werden. Es ist natürlich ein leichtes Setting, wenn man im Weltraum ist, dann kann man auch den einen oder anderen einfach mal so einführen und sich gar nicht fragen, woher der einfach kommt. Aber es ist schon ein sehr wilder, ein sehr verrückter Ritt. Auch wenn ich mit diesem Roboterkönigreich am Anfang nicht so ganz was anfangen konnte, mittlerweile, wenn man es so weiter beibehält, ein bisschen zurückfährt, ist es eine echt tolle, fantastische Geschichte. Und auch die Tatsache, dass es eben hier so frei zugeht, sehr, ich sage jetzt mal pornografisch, was in den USA auch hier und da für leichte Probleme gesorgt hatte. Ich weiß nicht, ob man das dann im Nachhinein noch ein bisschen zurückgefahren hat. Also Oralsex-Szenen, was auch immer alles dargestellt wird. Sind wir mal gespannt, was die nächsten Ausgaben bringen werden. In meinen Augen ist der zweite Handlungsbogen jedenfalls grandios gelungen. Er hat mich wirklich von diesem Buch überzeugt. Was mir so ein klein wenig Bedenken macht, ist die Tatsache, wenn in einem Interview hat Brian K. Vaughan erwähnt, dass auch in dem dritten Buch, also dem dritten Handlungsbogen, wieder so ein kleiner Shift stattfinden wird. Also da wird es nochmal eine Änderung geben. Ich bin gespannt, welcher Natur die sein wird. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in Brian K. Vaughan. Gerade weil er eben ein Meister dessen ist, dass man auch so zwischen den Zeilen immer mal so einen kleinen Subplot hat oder Handlungsstränge, die vielleicht, die man schnell überliest einfach. Gerade so dieser Roboterprinz, der dann mit unserem Schriftsteller diskutiert und argumentiert, und dann merkt man, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr dran ist, als man eigentlich so auf den ersten Blick mitbekommt. Also, meine Empfehlung, ganz, ganz tolles Buch, warum ich jetzt in der finalen Punktzahl nicht die 10-Punkte-Karte ziehe. Ich würde es eigentlich machen. Ich gebe dem Buch aber trotzdem mal noch ein bisschen Raum nach oben. Also 9 Punkte. In Klammern merken wir uns eigentlich 10. Nur der Form halber 9. Ich bin sehr gespannt darauf. Für mich absolut ein grandioses Buch, und wer es noch nicht hat, unbedingt bei CrossCult kaufen. Für 22 Euro die Hardcover-Ausgabe ist das Geld auf alle Fälle wert. Und wer, wie gesagt, hier einfach mal einen Sprung gemacht hat, Band 1 immer noch nicht hat, dann bestellt euch gleich Band 1 und 2. Mich hatte als großer Brian K. Vaughan-Fan diese Saga, das Comic-Saga, eben erst nach 2 Bänden wirklich so richtig überzeugt. Tolles Ding. Sehr tolles Artwork. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gerade Hazel, der kleine Sprössling von Alana und Marco, wird immer interessanter, obwohl eigentlich er nicht so richtig ins Bild gerückt wird, aber trotzdem eine sehr, sehr interessante Figur, gerade auch vom Ton her, wie er Dinge erzählt und quasi über die Vergangenheit seiner Eltern berichtet. Meine Empfehlung soll es sein, wenn es euch gefallen hat, wie immer der Hinweis, teils auf Twitter, teils auf Facebook, alle Links und alle entsprechenden Hinweise, wo ihr Comic Review finden könnt ihr natürlich auf comicreview.de nachlesen. Dort ist es entsprechend verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.